von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, das ist noch ziemlich neu. 2 Stunden, ein Gast, Menschen, über die Schleswig-Holstein spricht. Zu Themen, über die Schleswig-Holstein spricht. Und da haben wir jetzt erst die 2. Sendung und schon diktiert uns das Datum ein Thema, an dem wir nicht vorbeikommen. Natürlich, es ist Reformationstag, ein ganz besonderer in diesem Jahr. Und deswegen ist es ja wohl das Mindeste, dass ich mit einem Mann spreche, der ich sag mal, Reformation, auf jeden Fall evangelische Theologie, schon mit der Muttermilch aufgesogen hat. Friedemann Magor ist da. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen?
Ja, super.
Ja? Ja. Wie erklären Sie das? Man schreibt es M-A-G-A-A-R-D.
Das ist ein dänischer Name, ist aber nicht ganz einfach. Im Studium habe ich in Heidelberg gelebt und habe meinen Leuten da gesagt, Magor, das ist so wie Kierkegaard, dieser dänische Philosoph.
Ja.
Und dann sagten die, ah, Kierkegaard, den kenne ich auch. Da war irgendwie nichts gewonnen. Dänischer Name, aber ich reagiere auch noch bei Marquardt oder Magard.
Okay. Sie sind von Beruf Pastor, Sie Richtig. Sind Leiter des Christian-Jensen-Kollegs in Breglum und ich hätte fast gesagt, Sie sind auch kleiner Bruder. Ihr großer Bruder Magor ist der Bischof in Schleswig.
Ja.
Wie sehr nervt das, wenn man in der Vorstellungsrunde immer eigentlich auch diesen Halbsatz mitbekommt?
Das ist ein netter. Hätte ich einen blöden großen Bruder, wäre es wahrscheinlich total anstrengend, aber so ist es überhaupt nicht.
Ich verspreche Ihnen, heute Abend geht es um Sie, um Ihr Leben, es geht um den Glauben, um Nachhaltigkeit, auch ein sehr wichtiges Thema für Sie. Wir reden natürlich über Martin Luther, also es gibt viel zu besprechen. Packen wir es an.
Tja, bin gespannt.
Es ist Reformationstag und zu Gast ein Mann des Glaubens, der Pastor Friedemann Magor. Als wir Sie angerufen haben, da war Ihre erste Reaktion tatsächlich, meinen Sie wirklich mich?
Ja, das kommt ja vor, dass die Namen so verrutschen. Und man könnte auch meinen Bruder einladen zu diesem Tag, wäre eine gute Idee.
Aber ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben auch Spannendes zu berichten. Sie sind Leiter dieses Christian-Jensen-Kollegs, ein ökumenisches Tagungs- und Bildungszentrum im schönen Breglum in Nordfriesland. Da wird es immer Vorstellungsrunden geben wahrscheinlich, wenn
ja.
die Tagungsteilnehmer kommen.
Ja, okay.
Macht man es mit dem Ball, den man sich zuwirft oder wie macht man das da?
Also ich bin ein Freund von diesen klassischen. Also Name, Herkunft, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen.
Ja.
Nee, das finde ich ganz, ganz gruselig. Ja, aber es gibt ganz viele verschiedene lustige Möglichkeiten, wie man so miteinander in Kontakt kommt.
Ich habe auch eine sehr verschiedene, weiß nicht, lustige Möglichkeit gefunden. Ich schreibe die Vorstellung einfach selbst vor der Sendung.
Ja. Okay.
Gebe sie meinen Gästen zum Vorlesen, deswegen in Ich-Form. Möglicherweise ist alles richtig, möglicherweise ist was falsch. Ich bin gespannt, ob Sie sich damit identifizieren können.
Okay.
Und Ihre Aufgabe wäre, dass Sie es einfach selbst vorlesen.
Ah, das ist ja.
Ich habe es richtig groß ausgedruckt. Das ist Predigtschriftart, oder? Wie viel Punkt nimmt man auf der Kanzel?
14.
Na, das sind 16. Dann.
Ja, aber im fortgeschrittenen Alter ist es gar nicht verkehrt. Okay, ich lese das vor. Was ich, Friedemann Magor, 52 Jahre bin, wenn ich mich auf ein Wort beschränken muss, Pastor. Wenn ich ein weiteres dazu nehmen darf, Seelsorger. Wenn ich ein drittes hinzufügen dürfte, Familienmensch mit 3 Kindern und einem Enkel. Also bis hier alles richtig.
Sehen Sie? Und Sie sind 52 und schon Großvater.
Ja, nicht schlecht, ne?
Das blüht mir auch. Ich bin im gleichen Alter wie Sie auch schon Vater geworden. Also nicht, dass da was, aber 7 Jahre, ja gut. Ja, mal gucken, was in 7 Jahren passiert. Bitte.
Ja, weiter geht's. Was ich auch noch bin, eine moralische Instanz. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Also gut, ich lese jetzt weiter. Ja. Natürlich gehe ich damit nicht hausieren. Aber wer glaubt, der muss sich auch mit dem Abgrund beschäftigen und versuchen, diesen, zumindest so weit wie mein persönlicher Einfluss reicht, zu verhindern. Das tue ich in meiner Arbeit als Leiter des Christian-Jensen-Kollegs in Breglum. Von dort in Nordfriesland zogen einst Missionare aus in die Welt, um zum Christentum zu bekehren. Heute ist es eine Begegnungsstätte für Gläubige. Also jetzt bin ich wieder ganz bei Ihnen.
Gut.
Und dank Internet und Facebook immerhin habe ich dort 1694 Freunde. Oh, Sie haben auch gut recherchiert. Muss ich für das Verbreiten von Denkanstößen nicht immer hinaus oder auf die Kanzel treten? Auch wenn das für mich manchmal schade ist, denn ich kann gut predigen.
Sagt man.
Ja, sagt man.
Jo,
ja, dann lese ich das jetzt mal so vor. Ich predige gerne. Das ist ja schon mal eine Voraussetzung.
Absolut.
Und es freut mich, wenn ich die Menschen berühre und sie dort abhole, wo sie eventuell in ihren Gedanken stecken geblieben sind. Was ich noch bin, ein begnadeter Cellist. Jetzt werde ich ein bisschen rot. No, das ist aber nett, dass Sie das hier aufgeschrieben haben. Ein begnadeter
Cellist. Ich kann es nicht beurteilen, aber nach allem, was ich über Sie und Ihre Cellokünste und Ihre Cello-Vergangenheit gelesen habe, muss man was gelernt haben, oder?
Ja. Und ein Fan der Kirchengeschichte, auch das ist richtig. Womit wir bei Luther sind, dessen große Errungenschaft wohl ist, dass der Gläubige begonnen hat, selbst zu denken. Das war sein Geschenk an uns und ich möchte dafür sorgen, dass die Auseinandersetzung mit Gott und der Welt rege, offen und friedlich bleibt. Oh, das ist schon ein schöner Text. Meinen Nachnamen haben Sie ein bisschen falsch geschrieben drauf, aber das macht doch nichts.
Das war wahrscheinlich die Wortersetzung.
Ja,
aber das ist ja das Schöne, dass das im Radio keiner hört.
Ja, ja.
Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ja, Luther, so viel zu besprechen. Das ist ja ein Tag heute, 500 Jahre Reformation, auf den die Kirche jahrelang hingesteuert hat.
Richtig.
Hat dieses Reformationsjubiläum die Aufmerksamkeit letztlich bekommen, die es verdient hat?
Ich glaube, es ist schon sehr präsent geworden in diesem Jahr. Also wir leben in einer Zeit, in der Martin Luther jetzt nicht die zentrale Figur ist und christlicher Glaube sich auch immer zu Wort melden muss, weil die vielen anderen Eindrücke sind so laut und schnell, da muss man sich kümmern. Und ich glaube, das hat in diesem Jahr 2017 ganz fein funktioniert.
Zu Gast der Theologe Pastor Friedemann Magor. Ohne R nach dem A, falls Sie den Namen irgendwo nochmal nachschreiben möchten. Ich habe es falsch gemacht. So, und da kommt zusammen, was zusammen gehört, heute am Reformationstag, einem ganz besonderen. Die Welt feiert Martin Luther. Kennen Sie das Martin-Luther-Gedicht von Heinz Erhardt?
Nein.
Hab ich als Kind gehört. Ich musste neulich nochmal raus. Ich hatte nichts mehr zu essen im Haus. Ich brauchte noch etwas Leinsamen und Butter. Da traf ich im Laden Martin Luther, was ja nicht weiter verwunderlich war, weil es ja ein
Reformhaus war.
Sehen Sie? Ist das blasphemisch jetzt? Oder?
Nee, das ist lustig.
Ja. Ja, alles gut. Wird ihm auch nicht so gerecht, aber das ist das Erste, woran ich immer gedacht habe, seit frühester Kindheit, wenn ich Luther gehört habe. Mhm. Es ist viel über Luther, über die Reformation in diesem Jahr gesprochen worden. Vielleicht auch deswegen dürften einige auf Durchzug gestellt haben. Können Sie in 4, 5 Sätzen erklären, was dieser Luther da heute vor 500 Jahren in Gang gesetzt hat?
Ja, ich will es mal versuchen. Ein mutiger Mann. Hatte eine Menge Zweifel und Fragen und die haben ihn unruhig gemacht. Und dann hat er für sich eine große Erkenntnis bekommen, zwischen dir und dem lieben Gott steht nichts, sondern das Entscheidende passiert in deinem Gewissen. Und keine Instanz, keine Kirche, kein Priester entscheidet, ob du in den Himmel kommst oder nicht, sondern das ist eine ganz individuelle Sache. Das ist großartig, das ist auch ein bisschen anarchisch, weil es die Machtstrukturen verändert hat.
Absolut.
Es ist sehr emanzipatorisch, also es macht den einzelnen Menschen wichtig und nebenbei deswegen ein richtiges Bildungsthema, weil der einzelne Mensch auch in der Lage sein muss zu entscheiden und deswegen übersetzt er die Bibel ins Deutsche, damit das wirklich jeder Mensch verstehen kann. Mhm. Vorher nur auf Latein gelesen, aber wer war dabei? Und seitdem eine ganz starke Schulbewegung, Bildungsbewegung. Und deswegen ist es ein wichtiger Tag für die ganze Gesellschaft. Unser Menschenbild und unser Gesellschaftsbild ist durch diesen Menschen und seinen Mut schon auch geprägt.
Das waren mehr als 4 oder 5 Sätze, aber viele jeder Komma. Einzelne schien, ja absolut, viele Komma machte Sinn. Es ging tatsächlich an die Machtstrukturen damals, die Kirche war dazwischen. Ablasshandel war ein großes Thema damals, also das war, man hat für Geld seine Sünden freikaufen können, damit wurde ein großes Geschäft gemacht. Auf der anderen Seite gingen dann Kirchenschätze in staatliche Hände ja auch nach diesen Reformationsereignissen. Mit diesem Geld wurden auch Kriege finanziert. Es gab Glaubenskriege danach, die ja auch sehr, sehr blutig waren. Ob dieser Luther damals gewusst hat, dass er auch sowas damit in Gang setzt?
Überhaupt keine Ahnung hat er davon. Auch das, was er zu Lebzeiten entfacht hat, hat ihn total überfordert. Kein Wunder. Also ein Augustinermönch, Theologieprofessor, das war ja so sein Status, verschiebt die Achsen der Welt. Und zu seiner Zeit ja auch schon erste Kriege, die Bauernkriege, in denen er auch ein unglückliches Händchen hatte, muss man mal ehrlich sagen, wenn man vor heute drauf guckt. Aber wer will das bewerten? Also wenn Jan-Malte Andresen etwas macht, was woanders zu Mord und Totschlag führt, und er hat es nicht geübt, dann kann man auch Fehler machen, dann kann man auch ängstlich werden. Das ist ihm alles auch passiert.
Ja. Die Andresen-Thesen, das ist einfach, also vom Namen schon. Aber
komm, das ist nicht schlecht.
Hm. Mich mit so einem Mann niemals gleichsetzen. Sie bewundern Luthers Mut, haben Sie gerade eben gesagt. Ja. Er sagte, selbst wenn ich wüsste, dass die Welt morgen in Stücke zerfällt, würde ich immer noch meinen Apfelbaum einpflanzen.
Ja, also Fachleute sagen möglicherweise nicht direkt von ihm, aber es ist auf jeden Fall in seinem Spirit. Sie wissen auch, dass jetzt ganz viele Apfelbäume gepflanzt worden sind in diesem Jahr, also Hoffnungsbäume. Und er ist so ein Hoffnungstyp, der sich nicht in die Klemme bringen lässt und sich nicht erpressen lässt. Der Ablasshandel, den Sie erwähnt haben, ist ja schon auch ein Erpressungselement gewesen.
Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, heute am Abend des Reformationstags zu Gast der Theologe, Pastor, Leiter des Christian-Jensen-Kollegs in Nordfriesland, Friedemann Magor. Schönen guten Abend nochmal.
Guten Abend.
Das ist heute der Höhepunkt des Lutherjahrs. Es gab Luther-Merchandising, muss man heutzutage sagen. Was davon haben Sie zu Hause? Lutherbrot?
Nein, ich habe Luther-Socken.
Mit dem Aufdruck?
Ja.
Hier stehe ich, ich kann nicht anders.
Ja, großartig.
Ja. Mhm. Und das hat für Sie eine ganz besondere Bewandtnis momentan.
Ja, das ist richtig. Ich gehe an Unterarm-Gehhilfen, ne? An Krücken. Ich habe meinen Fuß operieren lassen. Also mein Stand ist im Moment nicht so großartig.
Trotzdem können Sie nicht anders.
Ich kann nicht anders.
Also die Socken haben Sie. Das Luther-Playmobil-Männchen auch?
Ja.
Gab es noch Dinge, wo Sie sagen, wo Sie selbst den Kopf geschüttelt haben, das muss jetzt nicht sein mit Luther auch noch dieses Jahr?
Also es gab es ein paar Highlights, also die Kondome in der Westfälischen Kirche, die dann auch ganz schnell wieder eingezogen wurden. Ich stehe hier, ich kann nicht anders.
Okay.
War auch ziemlich lustig, finde ich. Aber fanden einige dann nicht so lustig.
Ja. Zu viel Trubel oder gerade richtig?
Nee, ich glaube, das ist schon in Ordnung, dass die Klaviatur so von oben bis unten einmal durchgespielt wird. Das ist jetzt nicht meins. Auch mit Playmomentchen muss ich das nicht haben. Gartenzwerge. In Hochglanz, Emaillefarbe und so. Aber es erzählt die Geschichte immer auf unterschiedliche Weise und das ist dann nicht schlecht.
Ja. Schön, dass Sie da sind. Mein Motto heute hier sende ich, ich kann nicht anders. Friedemann Magor ist bei mir. Ich möchte ein bisschen mehr über Sie erfahren, Herr Pastor. Also Sie sind Pastor,
ja.
Evangelischer natürlich, Leiter des Christian-Jensen-Kollegs in Breklum, Vaterpastor, Muttertheologin. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, Theologie war ein genetischer Defekt in Ihrer Familie.
Ja, wir können nichts anderes bei uns. deswegen ist es bei meinem Bruder und mir, musste das irgendwie diesen Weg gehen.
Ja, aber musste es wirklich oder hätten Sie auch was anderes machen dürfen?
Unbedingt. Also, mein Vater erzählt, dass er eher ein bisschen erschrocken war und irritiert war, als der große Sohn dann diesen Weg ging. Und bei mir hat er sich dann schon dran gewöhnt. Aber ich hatte einen anderen Plan, ich wollte auch was ganz anderes und das war überhaupt kein Problem aus Sicht meiner Eltern.
Was wollten Sie denn?
Ich wäre gern Musiker geworden. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich Cellist geworden.
Sie waren noch ein guter Cellist. Haben früh angefangen.
Mhm.
Auf eigenen Wunsch, muss man ja dann auch immer sagen.
Ja,
wenn
absolut.
Jemand mit 7 war es, glaube ich, ne?
Ja.
Ein Instrument lernen will. Also meistens sind ja die Eltern dahinter. Aber für Sie war klar, ich möchte dieses große Instrument.
Ja, wir waren, das war eigentlich ganz lustig, wir waren als Familie im Weihnachtsoratorium im Schleswiger Dom. Und wir saßen ganz vorne, rechts 2. Reihe. Und ich saß direkt vor diesen tollen Instrumenten. Und bin in den Tagen danach durch die Stadt gestapft zu der Geigenlehrerin meiner großen Schwester und habe geklingelt und habe gesagt, ich möchte Cello lernen.
So, und dann ging das auch ein paar Jahre, aber irgendwann konnten Sie nicht mehr.
Das war echt bitter. Sehnenscheidenentzündung hatte ich.
Durch das Cello spielen?
Ja,
durch Weil man dieses große Instrument halten muss und bewegen muss.
Ja, man muss nicht notwendig dann eine Sehnenscheidenentzündung kriegen, aber ich habe offenbar verkrampft gespielt oder zu viel Spannung gehabt im Körper auf jeden Fall, war das dann der K.O.-Schlag. Und tatsächlich, ein paar Wochen später hatte ich 2 Gipsarme und dann war das vorbei. Mit 17 ist ein Traum einfach mal zerplatzt.
Zerplatzt. Mhm. Was dann, wenn so ein Traum zerplatzt? Wer hat Sie da aus dem Loch, in das Sie möglicherweise, denke ich mal, gefallen sind, wieder rausgeholt?
Ja, richtig Loch, richtig blöd. Da ging gar nichts mehr. Also ja, auch mechanisch ist man total reduziert, aber vor allen Dingen innerlich. Und mein Glück ist gewesen, ich war in der Zeit in der kirchlichen Jugendarbeit in Schleswig und ein Pastor, mit dem ich eine ganze Menge toller Sachen erlebt habe, der hat sich richtig Zeit genommen. Ich war da 1-2 Mal die Woche zum Einzelgespräch. Also richtig Seelsorgearbeit an diesem verzagten jungen Mann. Und nach ein paar Monaten konnte ich wieder aufrecht gehen und gerade ausgucken. Und meine Idee war, das will ich auch. Also so einer wie der der Menschen aus Krisen helfen kann. Das ist mein Traum.
Wie schön. Also ich würde, um ein Klischee zu bedienen, auch denken, dass viele Theologie studieren auch aus einer Lust an der Darstellung und an der Theatralik. Bei Ihnen ja wirklich aus Lust oder aus Erfahrung dessen, was es ja ist, nämlich eben diese seelsorgerische Arbeit.
Das war der Ausgangspunkt und das stimmt, Seelsorge ist ohne Bühne, sondern ist ganz intim im kleinen Raum. Das andere gehört auch dazu, einen Gottesdienst zu leiten, da muss man auch inszenieren und sich darstellen. Das ist ja, wenn man so ein Musikerblut in den Adern hat, dann auch nicht verkehrt. Andererseits total gut, wenn der Pastor mit den Kirchenmusikern eine Sprache spricht. Ja. Also da kam einiges ganz gut zusammen.
Ja, super. Dann waren Sie Vikar irgendwann. Das ist sozusagen
Lehrling.
Lehrling, ne? Der Pastor-Lehrling. In Westerhever. Mehr Schleswig-Holstein geht ja eigentlich nicht. Ne?
Ja,
den Leuchtturm quasi neben dem Kirchturm.
Traumhaft.
Ja, herrlich. Ja.
Ist wirklich total schön. Auch die Kirche dort ist ein Kleinod.
Sie sind an der Westküste geblieben.
Ja.
Wollten da auch nie weg?
Ich bin da wirklich gerne. Ich bin da richtig, richtig gerne. Und diese Zeit auf Eiderstedt, Osterhever, Westerhever, Poppenbüll, das waren die Gemeinden, an denen ich gelernt habe. Da hat sich unsere Familie vergrößert und meine Frau hat in Heide Arbeit gefunden. Und dann sind wir geblieben. Dithmarschen, toll, Nordfriesland, toll, ich mache das gern.
Jeder Gast bringt hier seine Musik mit, sagt mir, was er gerne hört, was ihn vielleicht auch geprägt hat. Und heute am Reformationstag ist Friedemann Margor bei mir, Theologe, Pastor, Leiter des Christian-Jensen-Kollegs im schönen Breklum. Sind Sie nochmal bereit für ein paar Klischees?
Gott, los geht's.
Ja, als Pastor, Sohn einer Theologenfamilie, kleiner Bruder eines Bischofs, Sie lieben Posaunenchöre? Haben einen hohen Stellenwert in der evangelischen Kirche.
Ja, so 3+.
Und es gibt wenig gute.
Na, es gibt schon tolle und sie sind dann toll, wenn sie was riskieren.
Sie finden es eigentlich auch ganz gut, wenn Vikar im gezupften Wollpullover die Gitarre aus dem Koffer holt und am Altar ein Lied spielt. Und zwar gerne das Lied mit der Nummer EG334.
Ah, danke einmal.
Danke für diesen guten Morgen. Sie wissen es gleich, Sie haben die Nummern parat.
Selbstverständlich, also um das Lied kommt man nicht rum. Am besten natürlich ein kleines Lagerfeuer noch im Altarraum. wir wollen kein Klischee auslassen.
Ja, das haben Sie noch nie gemacht. Ja, aber es ist doch, das ist doch mein Eindruck, wenn manchmal Pastoren gerne ein bisschen Modernität zeigen wollen, dann kommt die Gitarre und es kommt dieses Lied und das ist alles aber nicht modern.
Ja, das ist ein bisschen abgenudelt. Auf der anderen Seite, jetzt mal ehrlich, wenn das am Programm ist, dann singen die Leute mit, weil sie es können. Und ich halte sehr viel von neuen Kirchenliedern. Es gibt unglaublich gute Kompositionen, tolle Texte, aber sie sind auch immer eine Barriere, weil Leute, die nicht so notenfest sind, sich da abarbeiten, bis sie das erstmal gut singen können. Und danke, das kann jetzt jeder. Das ist absoluter Schlager.
Jetzt haben Sie aber, als wir gefragt haben, welche Musik würden Sie gerne mal hören oder würden Sie mit sich in Verbindung gewusst wissen, sich weltliche Hits ausgesucht. Wir haben über das Cello gesprochen gerade, Ihre Liebe zum Cello und Let It Be von den Beatles.
Ja.
Gibt es in einer Version von den Cellisten der Berliner Philharmoniker?
Großartig.
Ja. Mhm. Es ist die Liebe zum Cello oder auch ein bisschen zu dem Song?
Na, das passt hier ja gut zusammen. Was ich genial daran finde, ist, dass diese Klassik-Titanen schon sehr früh, das war Anfang der 80er Jahre, sich Popsongs ausgeliehen haben und damit ihr eigenes Ding gemacht haben. Und dieses Crossover, also über die klassischen Stile rüberzugehen, das mag ich total gerne, das versuche ich auch selbst ein bisschen. Und das hat absolut funktioniert. Ich finde, das hat Herz und es hat ein bisschen Jazz in den Akkorden. Und die Beatles sind bestimmt ganz stolz drauf, auf diese Fassung. Ja.
Gut, das ist ein schöner Tipp. Also die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, es gibt mehr als Lindenbergs Cello. Also das. Dann haben Sie sich Westernhagen ausgesucht. Mhm. Freiheit, Sie sagen, das ist ein Reformationshit geradezu. Warum?
Na, weil das Freiheitsthema so ein richtiges Luther- und Reformationsthema ist. Da hat ja nun Westernhagen nicht dran gedacht, aber das Lied ist auch so oft in anderen Kontext gestellt worden. Also Fall der Deutschen Mauer, da hat man es ja auch immer gespielt und da war das ja schon längst auf dem Markt. Freiheit ist das Thema der Reformation, weil die klassischen Bindungen und die klassischen Erpressungen alle weggefallen sind. Und der Einzelne steht jetzt im Mittelpunkt. Und um die Freiheit ging es, Luther, und uns heute auch.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, das sind Themen, die ihm sehr am Herzen liegen. Die Theologie, die Reformation natürlich auch. Er ist Pastor, Leiter des Christian-Jensen-Kollegs. Friedemann Margor ist mein Gast. Gott zum Gruße nochmal.
So sagt
man doch, oder? In Ihren Kreisen. Heute feiert die Welt Luther. In Deutschland ist das sogar erstmalig bundesweiter Feiertag.
Ja.
Sollte das nicht immer so sein?
Ich finde ja. Das ist eine gute Idee. Der Norden ist, was die Feiertage betrifft, ja ein bisschen schlecht aufgestellt. Das können ja die süddeutschen und sächsischen Kollegen irgendwie besser. Und wenn wir dann einen weiteren Feiertag bekommen sollten, dann wäre der Reformationstag eigentlich schon ganz clever.
Und was sagen Sie denen, die jetzt, während wir hier reden, draußen in Geisterkostümen herumlaufen und nach Süßem verlangen und mit Saurem drohen?
Ja, das geht auch vorbei.
Friedemann Margor ist bei mir, Pastor, Leiter des Christian-Jensen-Kollegs in Breglum im schönen Nordfriesland an der B5. Wollen wir es nochmal mit dem Luther-Zitat versuchen? Vorhin bin ich schändlich gescheitert mit einem Zitat, wo Sie sagen, das war gar nicht von Luther. Er hat aber gesagt, glaube nicht alles, was du hörst, sage nicht alles, was du willst, tue nicht alles, was du magst. Das von Luther?
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das klingt klug, oder? Mm. Er hat aber auch so Sachen gesagt, wie aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Er war auch ein Lebemann.
Ja, absolut. Absolut. Und warum rübset und forzet ihr
stimmt,
nicht?
Ja.
Kommt ja auch.
Hat euch das Essen nicht gemundet?
Ja, also witzig ist, dass bei Luthers am Abendbrot immer was los war. Die hatten wirklich jeden Tag Gäste. Und es hat sich eingebürgert, dass dann Studenten mitgeschrieben haben. Und es gibt mehrere Bände in der Luther-Gesamtausgabe von Tischreden, also von Redebeiträgen, ja, von Sprüchen von Luther, die er dort beim Abendessen gehalten hat.
Wären Sie auch gern zu Gast gewesen?
Ja,
hätten Sie
total.
Luther gerne kennengelernt?
Ja, das hätte ich gern.
Was hätten Sie ihn gefragt, wenn Sie ihn heute sehen können? Was würden Sie gerne noch von ihm wissen?
Also nicht in der großen Runde, sondern wenn ich mit ihm zu zweit wäre, wüsste ich gerne, wie er mit der Angst umgegangen ist. Ich glaube, er hat sehr, sehr viel Angst gehabt vor dem Teufel, vor dem Chaos, vor der Unordnung in der Welt. Und diese Angst hat ihn, je älter er wurde, auch immer enger gemacht. Und darüber hätte ich mich gerne mit ihm unterhalten.
Eine Unordnung, die er ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, in gewisser Weise auch mit befeuert hat, mit dem, was er da heute vor 500 Jahren gemacht hat. Die Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Martin Luther war nie in Schleswig-Holstein. Trotzdem sind wir hier alle zum Großteil evangelisch.
Viele.
Warum ist das so?
Die Entwicklung der Reformation ist wesentlich durch die Entscheidung der Fürsten und der Landesväter, es waren damals alles Jungs, Landesväter getroffen worden. Und der dänische König hat sich relativ früh der Reformation angeschlossen, sodass unser Landstrich von daher dann evangelisch wurde.
Wenn wir auf die andere große christliche Kirche gucken, die katholische, da ist es bunt. Da gibt es verschiedene Altare in der Kirche, da riecht es gut, da wird Weihrauch abgebrannt. Sind wir da nicht so ein bisschen nüchtern als Protestanten, vielleicht auch ein bisschen zu nüchtern? Fehlt uns nicht ein bisschen Glanz und Gloria?
Und Glamour, sagen Sie es ruhig.
Naja.
Und Glamour. Also der Bischof von Rom ist ja auch, hat einen Glamour-Faktor, der Papst. Ne?
Absolut.
Stimmt, also da sind unsere katholischen Geschwister sind stark an der Stelle. Und in der evangelischen Tradition ist es oft sehr auf das Wort und damit auch auf die Predigt und auf den Kopf und Unsinnliches irgendwie reduziert worden. Aber ich muss sagen, wir haben eine ganz großartige Tradition von Kirchenmusik. Also Johann Sebastian Bach, will ich mal sagen. So, an dem kommt ja dann auch keiner vorbei. Und das macht unsere Kirche dann auch in einer Weise sinnlich reich.
Wir reden oder wir feiern diesen Reformationstag, muss man dann aber auch sagen, in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden. Kirchenaustritte, Gottesdienste sind oft nur mäßig besucht. Ich erlebe das selbst in meinem Umfeld, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass ich öfter denn je gefragt werde, warum bist du eigentlich noch in der Kirche? Also warum machst du das? Warum zahlst du auch Kirchensteuer? Das muss doch nicht sein. Warum gibst du denen das Geld? Spende das lieber irgendwo. Wie erklären Sie Menschen, dass es sich lohnt?
Ich bin ganz sicher, dass ich Glauben nicht nur deswegen kann, weil ich mich dazu entschieden habe, sondern zum Glauben brauche ich immer Leute drumherum. Ich brauche Leute, die mich dahin geführt haben, und ich brauche Leute, mit denen ich mich immer neu vergewissere. Wenn mir Leute sagen, wenn ich am Deich bin, dann bin ich dem lieben Gott doch auch ganz nah, dann ist das richtig. Aber auf Dauer und in Krisen am Glauben festzuhalten, ganz alleine, das ist unglaublich schwer. Wir brauchen dazu die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft hat etwas Festigendes, und die ist ja auch tätig. Also die Kirche und die Diakonie packen dann auch an, wenn es nötig ist. Und zu so einer Glaubensgemeinschaft zu gehören, das macht total Sinn.
Reformationstag, Feiertag in ganz Deutschland. Friedemann Morgor ist bei mir. Jetzt habe ich Morgor gesagt. Magor sagt man.
Magor.
Magor. Mhm. Ja, ja. Sie müssen das auch immer wieder erklären. Wahrscheinlich.
Mache ich total gerne.
Ja. Mhm. Wenn Sie irgendwas bestellen am Telefon, eine Pizza, dann wird buchstabiert auch.
Da bestehe ich nicht auf richtige Aussprache.
Hauptsache, sie kommt Eis an. Ich habe eine schöne Tradition, kann man jetzt schon in der zweiten Sendung sagen. Wenn wahr ist, es eine Tradition in jeder Talkshow. Das ist die Runde mit den schnellen, spontanen Antworten. Kurze Sätze, fällt am Theologen sehr schwer, glaube ich.
Oha.
Ja, ich habe auch Pastoren in der Familie. Ich weiß das.
Haben Sie schon mal geübt mit denen?
Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich sage einfach was und Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt.
Okay.
Wir haben 120 Sekunden dafür.
Aua.
Das sind Ihre jetzt. Mhm. Eine feste Burg ist unser Gott oder Highway to Hell?
Eine feste Burg.
Fragen oder Antworten?
Ich bin Experte für Fragen.
Jugend und Kirche ist?
Es ist nicht die Zukunft, sondern das ist die Gegenwart.
Kirche und Politik ist?
Gehört notwendig zusammen.
Das ist so?
Ja, davon bin ich überzeugt. Es stimmt doch der Satz, man kann ja gar nicht unpolitisch sein. Also wenn ich zu politischen Umständen nichts sage, dann nehme ich auch Stellung. Und glaubwürdiges Christentum ist achtsam und guckt, was ist, und geht nicht dran vorüber. Also wir müssen uns auch politisch einmischen, nicht parteipolitisch festlegen. Also mein Ziel in der Gemeinde war immer, die Leute wissen, dass Herr Magor zur Wahl geht, was er wählt nicht, aber dass er hingeht, ist sicher.
Toleranz ist für mich
die Grundbedingung für Zusammenleben. Das ist der Kitt in unserer Gesellschaft.
Mich stört
Oberflächlichkeit, Belanglosigkeit, Zynismus.
Ohne Luther wären wir heute
katholisch.
Junger Vater sein ist
großartig.
Und junger Großvater?
Oh, sehr gut.
Er ist 52 und hat einen Enkel. Ich sag's gerne nochmal.
Ja, kein Neid jetzt.
Respekt habe ich vor.
Vom Mut.
Und mir geht das Herz auf bei.
In der Stille und bei Musik.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord.
Der Reformationstag, der Reformationstagsabend, muss man sagen, hier auf NDR1 Welle Nord. Heute mit einem Mann des Glaubens, wie sich das dann auch gehört an so einem Tag, der Pastor Friedemann Magor. Ist Ihr Fairphone zurück aus der Reparatur?
Nein, das ist noch in Holland im Handykrankenhaus.
Nachhaltigkeit ist ein großes Thema für Sie, genauso wie Gerechtigkeit. Jetzt leiten Sie dieses Christian-Jensen-Kolleg. Damit sind Sie auch Chef über Mitarbeiterinnen, über Mitarbeiter, Leiter eines Instituts. Wie setzen Sie diese Gedanken der Nachhaltigkeit in der Praxis um?
Darauf kommt es bei uns an. Also dass das, was wir in den Bildungsinhalten haben, auch bei uns im Alltag funktioniert. Insofern sind wir da alle mit beschäftigt. Wir machen einmal im Jahr eine Klausur, wo wir mit einem Mitarbeiter wegfahren und nachdenken, wie können wir es noch besser tun. Also in der Küche zum Beispiel. Wir kochen alles selbst vor Ort und dann achten wir darauf, dass es Erdbeeren frisch nur im Juni gibt. Also dass wir sehr saisonal kochen, dass wir regional einkaufen und wenn es geht, biofaire Produkte verwenden. Damit ist also Kochen auch ein bisschen ein politisches Statement, aber an erster Stelle muss es richtig gut schmecken. Und wenn man da noch ein bisschen sagt, warum machen wir so und wir kaufen bei uns ein und die Steckrübe ist ein tolles Teil und rote Beete habe ich vor 2 Jahren erst richtig entdeckt. Das ist ein Traum. Kann so viel machen aus roter Beete und damit sich locker über den Winter hangeln.
Was ist mit den Löhnen? Ich meine, die Menschen, die da kochen, die müssen auch bezahlt werden. Mhm. Und da ist es ja nicht immer zum Besten, auch in kirchlichen Einrichtungen nach allem, was man gehört hat mit Tarifverträgen.
Naja, die kirchlichen Tarifverträge sind an der Stelle ganz angenehm, wenn Sie das mit DEHOGA-Tarifen vergleichen. Da arbeiten die Leute bei uns ganz gerne. Und wir haben eine gute Transparenz in der Firma. Wir haben Zeitsparkonten, dass die Leute ein bisschen flexibel sein können und sich auch nach ihren eigenen Bedürfnissen die Zeit ein bisschen einteilen können. Wir beteiligen viel in der Firma und das macht ein gutes Paket. Aber Sie haben recht, also wer über Gerechtigkeit Bildungsveranstaltungen macht und dann im eigenen Haus inkonsequent ist, der kommt da nicht weit.
Nun feiern wir 500 Jahre Reformation. Das ist ja genau genommen auch der Beginn der Spaltung der christlichen Kirche. Ihr Zentrum ist ein ökumenisches Zentrum. Ihnen geht es also gerade wieder darum, zusammenzuarbeiten?
Ökumene ist so ein Teekesselchenwort. Es gibt mehrere Bedeutungen und Sie spielen jetzt an auf die Zusammenarbeit von evangelischen und katholischen Christen.
Ja, auch nicht nur, ne? Sie haben auch.
Und es gibt eine andere Bedeutung, das ist der Zusammenhalt von Christen in den verschiedenen Kontinenten. Das ist unser Thema, also die sogenannte Partnerschaftsökumene. Wir sind in einem engen Kontakt mit den lutherischen Kirchen in Tansania, in Indien, in Brasilien, in Papua-Neuguinea und lernen so gemeinsam, was es heißt, Christ zu sein, aus verschiedenen Perspektiven. Das ist total interessant.
Ja. Wenn es um die Zusammenarbeit Christentum-Islam geht, ist das auch Thema bei Ihnen?
Absolut. Das ist ein Zukunftsthema in unserer Gesellschaft, wie wir die friedlichen Kräfte miteinander stärken, die liberalen Kräfte stärken. Und deswegen haben wir regelmäßig interreligiöse Begegnungen auch in Bricklum.
Inwieweit nimmt das Thema da Platz ein, dass wir jetzt ja in Zeiten leben wieder, in denen man sagen muss, dass Gewalt, dass Terror im Namen einer Religion verübt wird.
Der Name Gottes ist ja immer wieder missbraucht worden durch Machtinteressen und auch gewalttätig missbraucht worden. Da ist die Kirchengeschichte, die christliche Geschichte ja auch wirklich voll von schlimmen Beispielen. Im Moment sind es vornehmlich terroristische Geister im islamischen Kontext. Und wir wissen alle, dass 99,9% der Muslime damit nichts zu tun haben und eigentlich immer schon müde daran werden, sich von jedem neuen Bombenanschlag zu distanzieren. Was wir ja umgekehrt auch nicht machen, dass wir, wenn der Kuckucksklan auftritt, erstmal Entschuldigung sagen oder in anderen Bereichen zu defensiv auftreten. Aber die Muslime sind da zu genötigt. Umso wichtiger, wir kommen zusammen, wir lernen voneinander. Und ich habe mittlerweile eine Menge guter freundschaftlicher Kontakte in die muslimische Szene. Ich schätze Menschen, ich finde ihre Frömmigkeit beeindruckend und ihr Engagement für Frieden und Barmherzigkeit.
Der Dienstagabend auf NDR1 Wende Nord, ein ganz besonderer Abend, Reformationstag. Und wir haben über Luther gesprochen, wir haben ein bisschen Nachhilfe bekommen, auch in dem, was damals wirklich passiert ist, was das für Auswirkungen hatte für uns alle bis heute. Friedemann Margor ist bei mir, Pastor. Ich habe eine Frage vorhin vergessen. Hoffnung ist für mich.
Hoffnung ist mir unendlich wichtig, damit ich angesichts der riesigen Probleme und der großen Traurigkeiten und auch der Wut, die ich habe, wenn ich so in die Welt gucke, dass ich handlungsfähig bleibe und dass ich Lust habe, mich einzubringen und Lust habe, was zu tun. Also das ist die Hoffnung, die mich nach vorne zieht.
Auch mit dem Blick nach vorne haben wir auch drüber gesprochen, mit Utopien, mit Gelingensszenarien. Nur ist das Lutherjahr noch nicht ganz rum, aber ich sag mal, mit diesem Höhepunkt so quasi rum. Es wird jetzt weniger Luther- und Reformationsveranstaltungen geben. Haben Sie Angst, dass alles, was da gesagt, geschrieben, geslammt, diskutiert wurde, wieder in Vergessenheit gerät?
Gibt es ein Leben nach dem Reformationsjubiläum?
Zum Beispiel, ja.
Ja. Nee, das geht nicht in Vergessenheit, aber es gibt dann neue Themen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz dankbar, dass wir dann mal ein anderes Kapitel aufschlagen. Wir haben das jetzt fleißig und gerne traktiert, die Reformation. Und 2018 gibt es ganz neue Themen. Das ist auch gut so.
Alles beobachten Sie, alles zeigen Sie. Das haben wir auch kurz vorhin in Ihrer Vorstellung gehabt. Sie sind sehr aktiv in den sozialen Medien, bei Facebook. Viele Fans, muss man ja sagen.
Kontakte.
Ja, und aber auch Posts. jeden Tag gleich mehrere. Wie wichtig ist das für Sie?
Für mich ist Facebook auch eine Art Spiel. Also ich mache das ganz gerne, tummel mich da, ich lese, was andere Leute von sich geben. Es ist für mich auch eine Form, Zeitung zu lesen. Ich bekomme oft sehr gute Zeitungsartikel von anderen zugespielt und das mache ich auch selbst. Wenn mir was gefällt, wenn ich was interessant finde, dann poste ich das und andere lesen das mit.
Einen Titel haben wir noch.
Oh ja.
Sie haben sich noch U2 und Pride ausgesucht. Ja. Warum der?
Ja, mit dem Lied verbinde ich eine persönliche Geschichte. Es geht da ja um Martin Luther King, um den Bürgerrechtler, der erschossen wurde in Memphis. Das wird hier auch thematisiert in der Strophe. Wir haben dieses Lied in London in meiner Kirchengemeindezeit aufgeführt. Wir hatten dort einen grandiosen Jugendchor, einen Tenzin-Chor mit bis zu 70, 80 jungen Leuten, die getanzt haben, gesungen haben, Theater gespielt haben. Und bei zwei Liedern durfte ich auch mal ans Mikro. Und dieses Lied, das habe ich dann tatsächlich ein paar Mal aufgeführt. Und in dem Kehrvers, der nachher kommt, da müssen die Leute mitsingen. Und das hat irgendwie Spaß gemacht, da die ganze Kirche aufzumischen.
Und wenn ein Pastor etwas kann, dann ist es singen. Er kann auch reden. Vielen Dank für viele interessante Einblicke, Friedemann Marco.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.